Du kennst das, ob beim lockeren Morgenlauf oder bei der harten Rennradrunde. Es kommt auf die Details an. Und in Silence liefert genau das. Premium-Performance-Socken, die nicht nur durch Funktion überzeugen, sondern auch durch Style. Ich trage in Silence aktuell bei fast jeder Einheit, egal ob auf der Straße oder im Sattel. Die neue Pure Collection ist da mein absoluter Favorit. Schlicht, clean, hochwertig. Passt einfach zu allem. Und für den Sommer die Ultralight-Socken, super dünn, atmungsaktiv und perfekt für die richtig heißen Tage. Mit dem Code MEINATHLET bekommst du 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment, außer auf bereits reduzierte Artikel. Schau mal vorbei unter insilence.com oder einfach über den Link in den Shownotes. In Silence, made for performance, made for athletes.
Das schaukelt sich dann im Wettkampf selber auch so hoch. Ja? Also wenn der Erste anfängt, da irgendwie in Richtung 67 zu werfen, dann macht der Nächste eine 69 draus und dann hat der Erste die 70 geknackt. So, dann schaukeln die sich hoch und dann fängt das an, die Stimmung schaukelt sich hoch, die Zuschauer, alles. Ne? Das ist so ein unbeschreibliches Feeling. Es ist wirklich, wirklich toll, ein toller Wettkampf. Ja?
Über 70 Meter mit dem Diskus und das direkt nach dem Flug aus Deutschland? In dieser Folge erzählt Mika Sossner, wie er zum Shootingstar der deutschen Wurfszene wurde, was ihn bei der Team-EM geprägt hat und warum Training heute viel mehr ist als nur Kraft und Technik.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann, ja, herzlich willkommen, Mika.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich wieder da sein darf. War ja eine gewisse Zeit und bin mal gespannt hier.
Ja, wir haben uns eben schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber unterhalten, wie lang das eigentlich schon wieder her ist. Und es müssten 2 oder 3 Jahre sein, seitdem du das erste Mal im Podcast am Start warst. Und jetzt hat es unmittelbar nach der Team-EM bei dir zeitlich gepasst. Deswegen, die Eindrücke sind noch frisch aus Madrid. Mika, was hast du aus Spanien nach Deutschland mitgenommen?
Ja, richtig. Gestern Abend, ganz, ganz spät abends gerade gelandet. Also es ist frischer jetzt nicht sein können. Nein, also tolle Eindrücke. Es war wirklich eine tolle Meisterschaft. Ich glaube, fürs Teamgefühl gibt es keine bessere Möglichkeit, sowas aufzusaugen. Jeder hat jeden unterstützt. Jeder hat bei jedem angefeuert. Vielleicht hört man es noch so ein bisschen. Meine Stimme ist bis heute immer noch heiser. Also wir haben richtig, richtig Gas gegeben. Ich meine, am Ende Bronze nach Hause geholt. Das war ein richtiger Kampf. Aber ich bin extrem froh und stolz, so ein tolles Erlebnis erlebt zu haben und hat extrem Spaß gemacht.
Würdest du sagen, bei so einer Team-EM ist das Mannschaftsgefühl nochmal was anderes wie bei einer, ich sag in Anführungszeichen, normalen internationalen Meisterschaft, dass durch dieses Punktesystem man dann nochmal so ein bisschen mehr zusammengeschweißt wird?
Ja, definitiv. Also ich glaube, das kann man tatsächlich überhaupt nicht in Vergleich stellen. Also eine Teammeisterschaft, für mich war es jetzt das allererste Mal, dass ich überhaupt bei einer Team-EM an Start gehen durfte. So, aber das war was komplett anderes, weil sobald der Wettkampf zu Ende gewesen ist, war ganz klipp und klar, am nächsten Tag wird volle Pulle von der ersten Minute an mit im Stadion gesessen. Da war es dann auch egal, ob es 50 Grad sind oder 20, da waren wir mit dabei und haben angefeuert. Also das war schon wirklich toll.
Dann, wie war denn so deine Stimmung nach dem ersten Tag in Madrid? Da war es ja noch so ein bisschen eine Herausforderung für das deutsche Team. Da konnten nicht ganz so viele Punkte geholt werden, wie erhofft. Aber dann ging ja im Prinzip am Freitag dann schon die große Aufholjagd los. Also gab es dann oder abends vielleicht auch in einem Teamchat schon irgendwie so eine kurze Besprechung oder ein Teammeeting, in das du uns vielleicht nochmal mitnehmen kannst, um dann vielleicht so ein bisschen so ein Momentum aufzunehmen, um sich dann in den kommenden Tagen dann nochmal so ein bisschen mehr zu pushen?
Nein, also wir sind direkt am ersten Wettkampftag quasi aus Hamburg dann gelandet. Also Manuel Mordi und ich sind gelandet und das Witzige war, es wurde direkt schon im Fernsehen übertragen am Airport selber. Also haben wir quasi live dann in dem Moment, als wir auf die Koffer gewartet hatten, dann noch die Daumen gedrückt. Ja, ein schwieriger Start. Man muss aber auch ganz klipp und klar sagen, das ist einfach was anderes, wenn man fürs Team startet. Also ich habe mir selber auch einen ganz anderen Druck gemacht, weil man ganz genau wusste, ah Mensch, wir brauchen jeden einzelnen Punkt. Nichtsdestotrotz, also Tom und auch Fredi haben einen super Job gemacht, ja, muss man trotzdem sagen. Klar ist das ungünstig, wenn man da 3 Ungültige macht, aber das kann jedem einzelnen Sportler passieren. Und genauso wurde das in der Gruppe auch gehandhabt. Da war niemand auf irgendjemanden böse. Und ja, Tom hatte sich in der WhatsApp-Gruppe bei uns, hatte da eine kleine Nachricht reingeschmissen, dass er ab jetzt auch überall mit dabei ist und trotzdem versucht, alles noch rauszuholen. Ne? Also nein, da kann man niemanden irgendeinen Vorwurf machen und ich meine, am Ende ist doch alles toll oder tippitoppi gelaufen. So, und absolut. Das Endresultat ist das, was zählt halt. Ja.
Du bist ja dann mit 66 Meter 17 und 15 Punkten aus dem Ring rausgegangen. Wie schätzt du vielleicht nochmal so konkret deinen Wettkampf ein? Ich sag mal, die Bedingungen spielen ja auch im Diskus auch die äußeren Bedingungen spielen auch im Diskuswurf eine wichtige Rolle. Spielen da vielleicht auch so die Temperaturen mit rein, dass so ein Diskus bei, ich sag mal, über 40 Grad nicht ganz so gut in der Luft liegt wie, weiß ich nicht, bei 10 Grad? Oder ist da die Temperatur gar nicht so relevant und sind es eher die Winde?
Ja, also ich würde vor allen Dingen sagen, wenn wir auf die äußeren Bedingungen für einen Diskuswurf im Allgemeinen erstmal schauen, sind natürlich Winde mit entscheidend. Also ein leichter Gegenwind oder im Allgemeinen Gegenwind ist immer ein Vorteil. Das war in Madrid. Also in Madrid können wir von überhaupt gar keinen Bedingungen sprechen. Ja, wir haben ganz spät am Abend den Wettkampf gehabt. Wir haben die ersten 3 Versuche haben über eine Stunde gedauert. Also das war eigentlich, wenn man so möchte, eine absolute Vollkatastrophe. Dann auch noch, die Werfer sind ja alle immer ein bisschen, ich sag's mal, korpulenter gebaut. Und für uns sind Temperaturen eine absolute Vollkatastrophe. Also ich mag's. Erstens mag ich es nicht, am Abend einen Wettkampf zu haben. Dann die Temperaturen kamen noch dazu. Also das war schon an sich ein sehr, 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 sehr schwieriger Wettkampf. Ja, umso glücklicher bin ich, dass wir da irgendwie heile noch rausgekommen sind. Und dass da Daniel Stahl, ich meine, zweifacher Weltmeister und Olympiasieger, der war dann halt nicht unbedingt in der Reichweite.
Aber wie gehst du dann mit solchen schwierigen Bedingungen um, dass du vom Kopf trotzdem weiter fokussiert im Wettkampf bleibst?
Ja, nein, ich habe glücklicherweise sehr, sehr lange mit einem Coach darüber auch gesprochen. Ich hatte mit Markus da lange, lange Zeit darüber gesprochen, wie wir damit umgehen. Und es ist nun mal so, dass egal in welcher Situation, ob es eine Quali ist, ob es ein sehr, sehr wichtiger Wettkampf ist, ob es ein eher nicht so wichtiger Wettkampf ist, man muss irgendwie gucken, dass man mit allen Bedingungen klarkommt. Und das war, würde ich sagen, optimales Training für ja, mit die miserabelsten Bedingungen, die man haben kann, in Anführungszeichen. Das hätte jetzt noch aus allen Eimern schütten können, aber nein. Also sowas muss man auch mal mitgemacht haben, mal mitgeübt haben und am Ende hatten doch alle dieselben Bedingungen im Wettkampf, von daher.
Dann muss ich aber an der Stelle auch nochmal einen Wettkampf von vor einigen Wochen ansprechen. Und zwar den Wettkampf in den USA in Oklahoma. Über 70 Meter, 70 Meter 5. Erzähl doch da nochmal so ein bisschen was dazu, weil auch da waren die Bedingungen, ich sag mal, die äußeren Bedingungen waren gut, aber ich glaube, du bist ja erst ein paar Stunden vor dem Wettkampf in den USA angekommen.
Tolles Meeting. Also muss man ganz klipp und klar sagen, das Meeting ist einfach darauf ausgerichtet, quasi Normenjagd zu betreiben. Die Normen, internationalen Normen, die sind so unfassbar durch die Decke geschossen, dass man sagt, ohne irgendwelche Bedingungen ist das gar nicht mehr richtig erreichbar. Und ja, ich glaube 12 Stunden waren es insgesamt. 12 Stunden, nachdem wir da gelandet sind, den ersten Wettkampf gehabt. Mit einem 70er-Resultat, ich glaube, das ist nicht so verkehrt gewesen.
Aber was würdest du sagen, macht den Wettkampf in Ramona in Oklahoma so besonders? Weil es ist ja quasi, ich will nicht sagen Garant für Weiten, aber den Werferinnen und Werfern ist der Wettkampf schon ein Begriff.
Ja, nein, auf alle Fälle. Also der Wettkampf hat sich in den letzten Jahren rumgesprochen. Ich glaube, zu einem sind es einfach die Bedingungen, die den Wettkampf so einzigartig und besonders machen, aber auch das Umfeld. Also die gesamte Wurf-Family versammelt sich da. Es sind schon horrende Weiten zustande gekommen dort. Und ich glaube, das ist so ein Mindset-Ding. Wenn das einer geschafft hat, so weit zu werfen, dann möchte man das selber auch schaffen. Das möchten andere auch schaffen. Und das ist dieser Ehrgeiz. Und das schaukelt sich dann im Wettkampf selber auch so hoch. Ja, also wenn der Erste anfängt, da irgendwie in Richtung 67 zu werfen, dann macht der Nächste eine 69 draus und dann hat der Erste die 70 geknackt. So, dann schaukeln die sich hoch und dann fängt das an, die Stimmung schaukelt sich hoch, die Zuschauer, alles. Ne? Und das ist so ein unbeschreibliches Feeling. Es ist wirklich, wirklich toll. Ein toller Wettkampf.
Und wie war es für dich, als du den Diskus in Richtung 70 Meter geworfen hast?
Ja, ich glaube, also im allerersten Wettkampf, wirklich kurz nachdem ich aus dem Flugzeug gekommen bin, quasi am nächsten Tag, war es erstmal eigentlich unbeschreiblich. Ich wusste überhaupt nicht, was jetzt gerade abgeht. Jetzt das allererste Mal die 70 Meter geknackt und das nochmal 21, da war ich natürlich total happy. So, und dann habe ich mir halt für einen zweiten Wettkampf, ich hatte noch einen zweiten Wettkampf, ich glaube 2 Tage danach gehabt, habe ich mir halt vorgenommen, okay, let's go, jetzt haben wir richtig Spaß, lass uns da jetzt nochmal was draufpacken. Bin am Ende auch mit ganz knapp über 70, ich glaube 70,01 oder irgendwie sowas auch nochmal rausgegangen, was ja jetzt an sich auch kein verkehrtes Ergebnis ist, ne? Aber die anderen haben sich halt so hoch geschaukelt, dass sie dann noch über 70 geworfen haben und da habe ich gesagt, na Mensch, na komm, ich möchte das auch irgendwie noch schaffen. Aber nein, das ist Meckern auf hohem Niveau. Am Ende bin ich extrem zufrieden gewesen. Das war wirklich ein toller USA-Trip, hat extrem Spaß gemacht und das ist, worum es geht, Alter.
Ja, definitiv. Und ich glaube, da geht man dann auch mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dann auch in die nächsten Wettkämpfe dann in Europa und Deutschland wieder zurück. Was mich aber interessieren würde, Habt ihr in diesem Winter vielleicht auch nochmal trainingstechnisch was verändert, um dann auch in diese Sphären zu kommen? Oder woran hast du insbesondere, ich sag mal so, seit unserem letzten Interview nochmal gearbeitet?
Also seit dem letzten Interview hat sich so ein bisschen was getan. Also prinzipiell habe ich 2 Trainerwechsel hinter mir. Bin einmal jetzt quasi letzte Saison, also die olympische Saison, war ich bei Thorsten Lindfors, der ist Bundesstützpunkttrainer in Berlin. Und ja, auch der ehemalige Trainer von Christoph und Robert Harting, also wirklich ein sehr, sehr erfahrener Mann, auch ehemaliger Bundestrainer etc. Also einer, der schon wirklich großartige Athleten produziert hat und gefördert hat. Und nee, da hat sich das jetzt in Richtung Ende der Saison 24 hat es sich so ergeben, dass es einen neuen Bundestrainer gibt, den ich tatsächlich auch schon relativ lange kenne und der mich seit der U16 quasi auch schon kennt, weil er auch aus der Region Hamburg etc. kommt. Und ich habe mich der neue Bundestrainer ist im Diskurs, so ist Markus Münch. So, und dann war eigentlich schon so gut wie sicher, dass man sagt, na gut, dann machen wir da jetzt den direkten Wechsel. Ich meine, zum Bundestrainer, der ist auf allen Lehrgängen mit dabei. Und nein, also ich bin extrem happy, da jemanden gefunden zu haben, der auf derselben Wellenlänge ist. Es ist auch noch ein, in Anführungszeichen, sehr junger Bundestrainer. Aber das Tolle ist halt trotzdem, dass er, dadurch, dass er noch relativ jung ist, trotzdem ja auch an den jüngeren Generationen Werfern dran ist. So, wir müssen auch gucken, dass wir aktuell so ein bisschen in der Weltspitze hinterherkommen. Es hat sich viel, viel, viel geändert in den letzten Jahrzehnten auch. Und ich denke, das kompensiert er auch ganz gut. Es hat sich aus wissenschaftlicher Sicht auch ein bisschen was geändert. Und nein, genau das sind die Punkte, die wir halt einfach auch in Betrachtung gezogen haben, zu verbessern, zu schauen, dass man da eine Entwicklung stattfinden lässt. Und ja,
bei was so konkret?
Also wir haben sowohl bei der technischen Entwicklung nochmal ordentlich was verändert, aber auch das gesamte Umfeld, die gesamte Struktur. Also wir haben jetzt eine ganz, ganz feste Wochenstruktur drin. Ich habe einen eigenen Athletiktrainer, das ist der Tim Franzmann. Also das ist quasi besteuert, das ist ein Dreier-Trainingstrainerkonzept mit einem betreuenden Heimtrainer. Also eigentlich sind es 4.
Ja.
Also es hat sich alles so ein bisschen geschoben, geändert und ich bin halt extrem happy, so wie es gerade läuft, ja.
Klingt insgesamt auch nochmal professioneller und strukturierter. Es gibt so ein Video von einem ehemaligen 800-Meter-Läufer aus den USA, Nick Simmons, der hat mal ein YouTube-Video produziert, da hat er sein sportliches System dargestellt. Das war wie so eine Pyramide. Unten war im Prinzip er so war der Athlet, aber dann waren der Haupttrainer, Athletiktrainer, dann Physiotherapie, Management, Gatekeeper, die Familie. Also da waren verschiedenste Sachen, die da ineinander gegriffen haben, um so ein sportliches Niveau erreichen zu können. Und ein Stück weit erinnert mich das, was du gerade beschreibst, auch so daran mit diesen Strukturen, die ihr da jetzt aufgebaut habt.
Definitiv. Also ich meine, als Sportler ist man nie komplett auf sich alleine gestellt. Es ist immer abhängig von der Struktur, die man um sich herum aufgestellt hat, aber auch Gegebenheiten. Also beispielsweise bei mir die familiäre Gegebenheiten. Also meine Mom ist wirklich der absolute Supporter Nummer 1, die fährt mit auf jeden Wettkampf. Jetzt beispielsweise nächste Woche oder Ende der Woche ist jetzt Deutsche Meisterschaft in Ulm. Ja, da hat sie sich jetzt letzte Woche jede Nacht die Nachtschicht reingezogen, damit sie quasi jetzt am Wochenende sich dann freinehmen kann. Wow. Also das ist ne, dieses gesamte Strukturding, yeah. Ohne irgendeine vernünftige Struktur und ohne die Supporter im Hintergrund läuft da gar nichts.
Und deswegen, da würde mich nämlich auch nochmal so interessieren, wie ist dann so dein wöchentliches Training jetzt im Moment aufgebaut? Also wie viele Trainingseinheiten macht ihr mittlerweile und wo setzt ihr da die Schwerpunkte? Ich habe rausgehört, Technik ist natürlich ein Punkt, aber Werfern wahrscheinlich die ein oder andere Krafteinheit wird auch mit dabei sein in der Woche, dass du da nochmal so einen Überblick verschaffst, wie es momentan aussieht.
Ja, also es ist absolut abhängig davon, welcher Trainingsperiode oder in welchem Trainingsblock man auch gerade steckt. Ich komme jetzt aus einer relativ langen Wettkampfserie, immer zwischendrin mal ein Aufbau, mal wieder ein Abbau. Grundsätzlich würde ich eine Wochenstruktur von knapp 10 Einheiten beschreiben. Das ist so der normale Umfang, der vonstatten geht, immer in Richtung 3 Stunden. Also wirklich ein sehr, sehr großer Umfang. Wenn es dann in Richtung Wettkampfserie geht, dann wird der Umfang weniger, dadurch aber dann die Intensität ein bisschen höher, weil man versucht, schnellkräftiger zu arbeiten. Also sehr, sehr viele Sprints, sehr, sehr viele Sprünge, die damit eingebaut sind. Aber auch in Richtung Kraftraum. Also im Winter wird eine gewisse Grundlage gelegt. Wir nennen das auch allgemeines Training, das wird sowohl im Kraftraum gelegt als auch auf der Bahn, also sehr ausdauerbasiertes Training. Und dann spezialisiert man oder spezifiziert man Stück pro Stück pro Stück den Körper quasi in Richtung Wettkampfsaison, dass man sagt, alles klar, man darf das Hauptziel nicht vergessen, das ist immer noch schnell zu zucken und sich schnell durch den Ring vorzubewegen.
Ja.
Ne? Und das ist dann quasi der Saisonplan in Richtung Wettkampfphase, dass man sagt, man versucht am Ende in der Wettkampfphase mit im schnellsten Zyklus oder mit im schnellsten Wettkampfform an den Start zu gehen.
Was mich bei den Umfängen auch ein Stück weit interessiert ist, wie viel isst du so am Tag? Ich habe vor einer Weile eine Folge mit David Stoll aufgenommen, er hat mir erzählt, er kam so auf 7000 Kalorien am Tag. Ist das bei dir in einem ähnlichen Bereich?
Also 7000 ist tatsächlich ein bisschen extrem, aber es ist auf jeden Fall um den 5000er Dreh. Wahnsinn. Also das ist, ja, das kann man, also es ist eigentlich ja mehr als das Doppelte, was normaler ja. Quasi verzehrt. So, es ist schon, es nimmt schon Dimensionen an, auf alle Fälle, ja.
Dann weg vom Essen hin zu den kommenden Wettkämpfen. Du hast gesagt, du hattest jetzt einen längeren Wettkampfblock hinter dir. In Ulm gehst du jetzt nochmal an den Start. Wenn die Folge online geht, ist der Wettkampf wahrscheinlich schon vorbei. Wie geht's nach Ulm weiter?
Also grundsätzlich ist jetzt erstmal Ulm Deutsche Meisterschaften U23. Da ist dann die Qualifikation für eine eventuelle U23-EM-Teilnahme. Ich hoffe natürlich, dass ich da irgendwie mit ins Team reinkomme und Deutschland bei der U23-EM vertreten darf. Das wäre dann quasi direkt der nächste Schritt. Das wäre dann der nächste Wettkampf, wenn Ulm alles gut geht. Und direkt nach der U23-EM wäre dann auch schon die Universiade. Und dann nach der Universiade sind direkt schon die deutschen Meisterschaften. Also jetzt geht's quasi nochmal in den nächsten Wettkampfblock, wo eigentlich der letzte schon gerade gewesen ist.
Ja, auch insgesamt, also diese Wochen rund um U23-Europameisterschaften und die Universiade, die sind schon wirklich vollgepackt. Also ich hätte vorhin auch nochmal da die Tabellen auf für die kommenden Wochen. Da wird's wahrscheinlich schwierig, mal so richtig durchzuschnaufen.
Naja, man muss mal schauen, also das ist gerade so ein bisschen die Herausforderung beim jungen Athleten zu schauen, wie reagiert der Körper, wie ist es, also wie sind die Gegebenheiten vom Athletenkörper, weil jeder Athlet halt anders drauf gestimmt ist. Der eine könnte jede Woche 3 Wettkämpfe machen und der andere macht jeden Monat einen, weil er sonst erschöpft ist. Und da ist es halt mal interessant, die Erfahrung zu sammeln, zu schauen, wie funktioniert der Körper, wie reagiert der Körper drauf, und ich meine, am Ende werden wir es halt sehen, ja.
Ich glaube, das sind die perfekten Schlussworte für unsere Folge. Mika, vielen Dank, dass du dir so kurz nach der Team-EM Zeit genommen hast. Und ich würde vorschlagen, wir bleiben in Kontakt, denn du hast eben schon drüber gesprochen, es sind noch einige Saisonhöhepunkte in diesem Jahr bei dir auf dem Plan.
Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich finde es extrem wichtig, dass es so jemanden wie dich gibt, der da immer Berichte drüber verfasst, beschreibt, nachfragt. Sowas ist extrem lobenswert und ich feiere auf jeden Fall, dass es dich gibt und dass du das so professionell machst.
Dankeschön. Wow, vielen, vielen Dank, Mika.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Hey, bevor die Folge wirklich vorbei ist, wenn du Läuferin oder Läufer, Triathletin oder Triathlet bist und dich fragst, warum du trotz hartem Training nicht schneller wirst, dann könnte dein Laufstil der Schlüssel sein. Im Juli 2025 zeige ich dir gemeinsam mit dem Biomechaniker Dr. Tobias Alt, wie du ökonomischer und effizienter läufst. Das Ganze findet hier auf einer Bahn in Frankfurt am Main statt. Und wenn du weitere Infos haben willst oder dich direkt auf die Warteliste setzen möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail an info@meinathlet.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.